Ja, liebe Geschwister, ich freue mich und Rose freut sich, ja, dass wir unter euch sein dürfen. Auch jetzt wieder hier in der Gärtnerstraße, ganz besonders freuen wir uns darüber. Und möchte erst einmal Grüße mitteilen von Regina und Matthias Breisacher und von Ursel und Hermann. Und ja, Hanna und Otto Beck, ganz besondere Grüße. Wir waren ja gestern Abend in Stuttgart zusammen im Freitagskreis. Ja, und nun wollen wir uns diesem Thema widmen. Das klingt vielleicht in dem einen oder anderen Ohr etwas seltsam, aber wir werden sehen, dass das was ganz Tröstliches ist, was wir heute Abend behandeln. Und zwar nach einem Motto und einer Einleitung möchte ich Erklärung der Begriffe Angst und Furcht vornehmen und dann in einem großen nächsten Punkt, wie gehe ich mit Furcht um und wie lege ich sie ab? Das Motto für diese Betrachtung, das sind zwei Schriftworte und das sollen die Leitverse sein für unser Zusammensein heute Abend. Und zwar, das erste Wort steht in Römer 8, Vers 14 und 15. Und es freut mich, die Einleitung von unserem Bruder Ulrich, die geht ja in Römer 8, in Vers 1 weiter. Nachdem der Paulus sagt, wer wird denn mich retten aus dem Leibe dieses Todes? Oder wie es eigentlich heißt, aus diesem zum Tode bestimmten Leib. Und der Paulus gibt ja keine Antwort. Er lässt es offen. Ja, aber er sagt jetzt indirekt in Römer 8, Vers 1, also ist jetzt kein Verdammungsurteil für die in Christo Jesu. Das ist auch die Brücke jetzt zu den Versen 14 und 15. Und wer eine Bibel dabei hat, dann möchte ich bitten, dass er möglichst mitlässt. Ja, weil diese Worte ist natürlich eine sehr kompakte Botschaft. Man könnte über dieses Thema locker 3 bis 4 Versammlungen halten und wäre noch nicht fertig. So ist es jetzt ein wenig komprimiert heute Abend, aber die wesentlichen Dinge sollen zur Sprache kommen. Also Römer 8, Vers 14 ist die erste Stelle zu unserem Motto. Und zwar steht da geschrieben, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Sind Söhne Gottes. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Wiederum zur Furcht in Vers 15 bedeutet, vor dem Empfang des Geistes der Sohnschaft ist unser Leben offensichtlich zu einem Teil von Furcht bestimmt. Sonst würde Paulus hier nicht gerade dieses Kennzeichen, nämlich die Furcht, hervorheben. Es muss ein herausragendes Element unseres Lebens vor dem Empfang des Geistes sein. Johannes schreibt in einer kostbaren Universalaussage zum Thema Furcht, indem er 4 Punkte nennt. In 1. Johannes 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Dort nennt er 4 Punkte. Erstens, Furcht ist nicht in der Liebe. Zweitens, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Drittens, denn die Furcht hat Pein. Also wenn ich Furcht habe, dann leide ich. Und zwar unnötig, werden wir noch sehen. Viertens, der sich aber fürchtet, ist nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Werdet feststellen, ich lese verschiedene Verse anders, als es in den meisten Übersetzungen steht. wenn es darauf ankommt, dass ich möglichst nahe an dem Grundtext bleibe. Ja, weil viele Begriffe sind im Deutschen eigentlich verwendet, die da gar nicht hingehören. Und das ist gerade bei Furcht und Angst der Fall. Nun, wenn wir jetzt diese beiden Verse zusammenfassen, dann folgt daraus logisch, nach diesen Worten sind für Söhne Gottes, also für die in Christo Jesu sind, oder nach der anderen Stelle von Paulus, die in Christo eine neue Schöpfung sind, Furcht und sich fürchten, unnatürliche, ja eigentlich kranke und daher nur kurze Übergangszustände, unabhängig vor was man sich fürchtet. Paulus und Johannes haben ihre Aussagen zur Furcht offensichtlich ganz bewusst allgemein formuliert. Wir haben also nicht direkt gesagt, um was es bei der Furcht geht, sondern grundsätzlich um Furcht. Das heißt, wir können, nehmen wir jetzt nur diese beiden Worte, einen Merksatz daraus formulieren, nämlich Furcht, in Klammer Angst, ist mit Gottvertrauen, mit im Christo Jesus sein absolut unvereinbar. Man hat entweder Angst oder Gottvertrauen. Also beides gleichzeitig geht eigentlich nicht. Und darüber wollen wir im Folgenden einmal nachdenken. Nun zur Einleitung folgende Gedanken. Je näher wir dem Ende des gegenwärtigen Äons kommen, konkret dem Beginn des 70.7. aus Daniel 9, desto mehr arbeitet Satan mit Manipulation, also Gehirnwäsche, durch allerlei Existenzängste. Denn er muss ja eine deutliche Mehrheit aller Menschen für die Akzeptanz des letzten Weltherrschers und seine autokratische und tyrannische Herrschaft gewinnen. Er muss sie möglichst, ohne dass sie es merken, daraufhin uniformieren. Uniformierung ist aber immer satanisch und der absolute Gegensatz zu Gottes Wirken. Denn Gott zeugt neues individuelles Leben durch seinen Geist im Menschen, ja, schließlich in allen Geschöpfen, und er arbeitet immer mit Überzeugung der Herzen für seinen Weg, damit er am Ziel oder im Ziel aller Geschöpfe Vater sein wird, nämlich er alles in allem. Satan wird natürlich den eben genannten Tyrannen als Messias und Erlöser präsentieren. Der weiße Reiter des ersten Siegels in Offenbarung 6, von dem lesen wir, er zieht aus, siegend, damit er siege. Ja? Also die Absicht seines Handelns ist, den Sieg zu gewinnen, und zwar über alles, was auf der Erde sein wird. Wenn er das nicht macht, dann will ihn ja keiner. Ja, wenn er von vornherein sagt, du darfst das nicht und jenes nicht und so weiter, dann wird keiner einen Weltherrscher wollen. Ja, dann erinnert sich jeder noch an Adolf Hitler oder an Stalin oder ähnliche Genossen oder jetzt an Putin, und die würden sagen, sowas wollen wir schon gar nicht haben. Ja, also muss er ihn als Erlöser präsentieren. Er wird dann alle die Ängste und chaotischen Zustände, die er vorher selber geschickt erzeugt und geschürt hat, um den Preis der Freiheit des Einzelnen beseitigen. Und damit wird er für alle Erdenbewohner Nahrung, Friede, Sicherheit, Erhalt von Mutter Erde garantieren. Ja, diese Sprüche kann man heute schon hören, wenn man genau hinkommt. In Daniel 8, Vers 25, da lesen wir über diesen letzten Weltherrscher, dieses kleine Horn, und durch seine, in Klammer satanische, Klugheit wird der Trug in seiner Hand gelingen. Das heißt, was der letzte Weltherrscher aufbaut, ist ein Truggebilde. Ja? Und das wissen wir natürlich auch aus der Offenbarung. Zum Glück lesen wir in der Schrift, dass das nur eine Zeit lang dauern wird, dieses Druckgebilde, nämlich im engeren Sinne 3,5 Jahre nach der Schrift, die zweite Hälfte des 70. Siebeners. Ein schriftfreier Prediger aus Kalifornien, USA, hat das kürzlich so illustriert. Der Teufel zündet heimlich das Haus auf der Gartenseite derer an, die er sich unterjochen möchte. Er macht also hinterm Haus Feuer. Und sobald der Brand gelegt ist und die Bewohner ihn entdeckt haben, klingelt er schnell vorne an der Wohnungstür als Feuerwehrmann und mit bestem Löschgerät in der Hand und bietet generös das Löschen des Feuers an. Die Hausbewohner übergeben ihm natürlich als dem Experten natürlich alle nötige Vollmacht für seine Rettung und geraten damit völlig in die Abhängigkeit des hilfreichen Feuerwehrmannes. So muss also der Teufel vorgehen, um die Leute zu fangen. Er muss selber Feuer legen und dann nachher als Retter der Not auftreten. Genauso ist es auch in der Schrift beschrieben. Können wir jetzt nicht im Detail nachlesen. Satan weiß dabei ganz genau, wo er bei Menschen ansetzen muss, um sein Ziel zu erreichen. Er hat ja schließlich inzwischen etwa 6000 Jahre Erfahrung mit den Menschen gesammelt. Und darum sagte er zum Beispiel in der zweiten Auseinandersetzung damals mit Yahweh um Hiob Folgendes, Hiob 2, Vers 4 und 5. Hiob 2, Vers 4 und 5. Satan war eigentlich schon geschlagen, denn diese ganzen Hiobsbotschaften, ja, wo wir auch im Volksmund diesen Begriff her haben, die haben es nicht geschafft, dass der Hiob seinem Gott abgeschworen hat. Und jetzt nimmt der Satan aber noch einmal einen Anlauf, ja, von Gott dazu initiiert, ja, weil Gott fängt ja das Gespräch mit dem Satan an. Und er sagt genau das Gleiche wie beim ersten Mal. Und jetzt kommt der Satan und sagt Folgendes, Vers 4 und 5 in Hiob 2. Und der Satan antwortete Yahweh und sprach, Haut um Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er um seine Seele. Wörtlich dort, ja. Meisten Übersetzungen sagen Leben, aber es heißt Seele. Und jetzt sagt er weiter, Vers 5, aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht ins Angesicht von dir lossagen wird. Sein entscheidendes Argument steht in Vers 4, Haut um Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er um seine Seele. Was bedeutet, um seine Seele zu retten, zu erhalten, macht der Mensch was? Er gibt im Ernstfall auch das letzte Hemd, alle ideellen und materiellen Werte dahin. Er verkauft den letzten Rest seiner Freiheit. Um was? Um seine Seele am Leben zu erhalten. Keiner will ja sterben. Ja? Also was mache ich? Wenn mir jemand Leben verspricht, ich gebe alles weg, von dem derjenige sagt, das musst du alles hergeben. Und dann darfst du leben. Ansonsten nicht. Damals bei Hiob war das dann so, er sagt, er will taste einmal sein Fleisch und sein Gebein an. Wozu vorübergehend auch seine Frau gehörte, denn dann, so glaubt Satan, wird Hiob Gott absagen. Das heißt, über Krankheit wollte Satan die Seele Hiobs verschleißen, ja, in ihrem Empfinden, um aus dem Gleichgewicht zu bringen, weg vom Vertrauen auf Yahweh, seinen Gott. Und der Satan hat es auch so geschafft. Fast. Ja. In Hiob 23 ist es, glaube ich, da lesen wir, dass der Hiob sagt, meine Seele zieht das Sterben dem Bleiben in meinen Gebeinen vor. Das bedeutet, dass das Satan den Hiob so weit gebracht hat, dass er praktisch den Strick schon in der Hand hatte, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Und Gott hat es aber nicht genehmigt, sondern er hat dem Satan sogar befohlen, bewache seine Seele. So steht es in Kapitel 2, Vers 6. Das heißt nun, konsequent für das Ende des Zeitalters, dieses Äons, wenn Satan die Majorität der Menschheit in Seelen- und Todesängste bringt, dann hat er gewonnen. Ja, weil dass der Mensch zuletzt alles hergibt, damit er am Leben bleibt. Wir hatten schon gesagt, wenn der Satan das also schafft, dann und seinen Weltherrscher installiert als Messias, als Problemlöser, dann wird der Mensch am Ende auch noch das Mahlzeichen annehmen, wie wir das in Offenbarung 13 lesen. Weil er verspricht ja dann Friede, Sicherheit, Gesundheit, wirtschaftliches Auskommen und vor allem den Erhalt der Mutter Erde. Da Satan mit dieser Technik nicht erst zu Beginn des 70. Siebers anfängt, sondern schon geraume Zeit vorher, das muss man niemand, der das prophetische Wort ernst nimmt, erklären. Wir sind heute, Mai 2022, das ist jetzt meine Meinung, ja, die müsst ihr nicht teilen, wir sind schon bis zur Hüfte in diesen Entwicklungen drin. Ja? Manche würden sogar sagen, bis zum Hals. Aber ich würde jetzt mal das nicht ganz so dramatisch sehen, sondern vorsichtig, ja, bis zur Hüfte sind mindestens drin. So, jetzt wollen wir als nächstes die Begriffe Angst und Furcht mal beleuchten. Und zwar habe ich eine weltliche Quelle einmal konsultiert. Da gibt es eine Internetseite, die heißt planet-wissen.de. Und dort gibt es einen Aufsatz über Angst. Und da schreibt ein Herr mit Name Kai Althöttmar folgendes. Unter anderem, das Wort Angst stammt vom griechischen Verb angein und von dem lateinischen Verb angere ab. Beides heißt übersetzt würgen oder die Kehle zuschnüren. Und über die Psychoanalyse und die Existenzialphilosophie hat sich das deutsche Wort Angst international eingebürgert. Es gibt sogar Leute, die sagen German Angst. Ja, von den Amerikanern kann man das hin und wieder hören. Die benutzen den Ausdruck da und dort. Er sagt weiter, während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. Das heißt, wenn man sagt, ich habe Angst, dann ist es immer irgendwas Unbestimmtes, nicht genau Definierbares. Wenn ich mich fürchte, dann ist es zum Beispiel, wenn das Haus brennt, ja, dann fürchte ich mich tatsächlich vor dem Feuer. Diese Angst, von der er schreibt hier, das heißt, ihr griechischer Ursprung, Angein, der kommt im griechischen Neuen Testament überhaupt nicht vor. Das hat mich zum ersten Mal erstaunt. Ja. Diese Erkenntnis ist erst ein paar Tage alt, ja, als ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Nun, was sagt die Schrift? Denn das ist ja das, was uns überhaupt interessiert letztlich. Was sagt die Schrift über Furcht und eventuell Angst? Das Wort, welches die Übersetzungen in der Regel mit Angst wiedergeben, ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort. Und das heißt Stenochoria. Man müsste es wörtlich mit engem oder verengtem Raum wiedergeben. Und die Vorstellung dabei ist die eines Engpasses oder Hohlweges, wo ich weder links noch rechts ausweichen kann. Ich muss also durch diese hohle Gasse kommen, ja, wie der Tell, durch diese hohle Gasse wird er kommen. Mir bleibt also kein Ausweg. Oder auch sinngemäß könnten wir sagen, Verengung oder Situation oder Situationen der Enge, wenn ich also in Enge gerate. Siehe zum Beispiel Biliams Esel, das ist uns allen ein Begriff. Ja, da kommt es nämlich genauso vor. Wir kennen alle zum Beispiel die Stenose der Herzkranzgefäße. Oder wir kennen die Stenografie als Kurzschrift, ja, und dort steckt dieses Wort Steno drin. Und Choros heißt Raum im Griechischen, also das ist ein Choros. Ja. Und wenn der Raum eng ist, dann ist es diese Vorstellung von dem Begriff. Es ist also sinngemäß verwandt durchaus mit dem, was die weltliche Quelle angeht. Stenochoria kommt nur viermal im Neuen Testament vor. Und deshalb wollen wir genau diese vier Stellen einmal nacheinander lesen. Daraus erkennen wir bereits schon einige wichtige göttliche Prinzipien mit für den Umgang damit. Da schreibt Paulus in dem fast weltbekannten Wort in Römer 8, wir sind jetzt wieder dort, Römer 8, wörtlich wiedergegeben Folgendes. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt heißt es wörtlich, Druck oder Situationen der Enge. Ja? Druck, das werde ich gleich nachher noch erklären. Hier kommt also das Wort Verengung oder enge Situation vor. Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Also die erste Stelle, die ich lesen will, dann in Römer 2, Vers 9. Ein weiteres, und zwar ist das ein Gerichtswort über böse Menschen, also außerhalb des Leibes Christi. Dort heißt es wörtlich, Römer 2, Vers 9, Druck und Verengungen über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Das bedeutet, wenn jemand Böses tut, dann kommt er automatisch aufgrund des Bösen, was er tut, haben wir ja in der Einleitung gehört, in Druck. Er kommt in die Enge. Ja? Und das benutzt ja Gott auch zu seiner Rettung irgendwann mal. Für das alltägliche Leben in Christo spricht Paulus an zwei Stellen im Korintherbrief so. 2. Korinther 4, 6, Vers 4. 2. Korinther 6, Vers 4. Sondern in allem uns erweisen als Diener Gottes oder Gottesdiener. Und jetzt steht da wörtlich, in vielem darunter leiden. Ja? Diener Gottes, die müssen also sehr viel darunter bleiben. Dann geht es weiter, in Perioden des Drucks, in Nöten, in Situationen der Enge. Ja? Also Druck und Situationen der Enge, die gehören fest zu unserem Leben in Christo Jesu. Und deshalb kann der Paulus ein paar Kapitel später, in Kapitel 12, Vers 10, im 2. Korintherbrief Folgendes sagen. 2. Korinther 12, Vers 10. Und da muss man auch wieder richtiger übersetzen, weil sonst kommt man nicht klar, was der Paulus hier meint. Das heißt wörtlich, deshalb habe ich Wohlgefallen, und jetzt steht da nicht an, sondern in Schwachheiten, in Schmähungen, in Nöten, in Verfolgungen, und jetzt kommt wieder richtig übersetzt, in Situationen der Enge. Ja? Wenn mich also Gott in die Enge reinbringt, dann freue ich mich trotzdem oder kann das lernen. Ja, so sagt der Paulus hier ganz klar. Für Christum, denn, sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gefällt natürlich unserem alten Menschen gar nicht. Ja, mir auch nicht. Wenn ich in Situationen der Enge und des Druckes komme, dann versuche ich menschlich einfach da rauszukommen. Aber offensichtlich will der Herr, dass ich mich lerne, darin zu freuen. Nicht an den Leiden, sondern in den Leiden. Wie sagt Paulus in Kolosser 1, 24? Jetzt freue ich mich nicht an den Leiden, sondern in den Leiden für den Christus und seinen Leib. Ja, das ist was völlig anderes. An den Leiden freuen, das ist Religion. In Indien sitzen manche Leute auf ein Nagelkissen, damit sie möglichst viel Schmerzen ertragen. Und das ist dann für sie eine Methode, um in das Nirvana einzugehen. Das müssen wir nicht. Ja? Das brauchen wir nicht. So, das heißt, Druck und Situationen der Enge, auch über längere Perioden, gehören offenbar zu unserem Leben dazu. Durch Leiden zur Herrlichkeit haben mir die Brüder als junger Mensch immer wieder gesagt, so würde das funktionieren. Nun gibt es im Griechischen noch ein anderes Wort, das heißt Lipsis und bedeutet einfach Druck, ja? Dass ich unter Druck komme. Ja? Das ist die Vorstellung. Und das hatten wir eben in Römer 8, Vers 35 auch, welches etliche Male aber eigentlich nicht korrekt mit Angst wiedergegeben wird. In den meisten Übersetzungen finden wir bei Druck das Wort Angst. Das ist aber falsch eigentlich. Ich lese jetzt mal die fast weltbekannte Aussage Jesu in Johannes 16, 33 richtig, ja, wie es nach dem Griechischen lautet. Johannes 16, Vers 33. Und das ist etwas, was wir nachher auch bei Paulus wiederfinden werden. Johannes 16, 33. Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. Und jetzt kommt die weltbekannte Aussage, in dem Kosmos oder in der Welt habt ihr Druck. Nicht Angst, Druck, ihr, die ihr Frieden habt, meinen Frieden habt, sagt der Herr Jesus. Ja? Seid aber gutes Mutes oder voll Zuversicht, darf man das Wort auch übersetzen. Ich habe den Kosmos oder die Welt überwunden. Ja, das ist doch kostbar. Von Angst direkt, wie in vielen Übersetzungen, steht hier, aber nur für die Seinen, nichts. In ihm Frieden haben ist ein unvereinbarer Gegensatz zu Angst und Furcht. Und das muss uns doch irgendwie zu denken geben. Nun kommen wir zu dem Wort, das im Griechischen Furcht bedeutet, nämlich Phobos. Habt ihr alle sicher schon gehört. Das kommt im Neuen Testament sehr häufig und auch sein hebräisches Pendant dazu, also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, da kommt im Hebräischen das Wort Mora vor und es wird mit Phobos in der meistens wiedergegeben, also gleichbedeutend mit Furcht. Und dieses Wort Phobos hat nach der griechischen Verwendung zwei Bedeutungen, die kennen wir alle, nämlich A, die Furcht vor einer konkreten, realen Gefahr. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es B, eine Furcht im Sinne von Ehrfurcht oder Ehrerbietung einer höher gestellten Person gegenüber. Und für uns, die wir in Christo Jesus sind, ist es natürlich der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Herr und Haupt. Die beiden Personen sind die, vor denen wir Ehrfurcht leben sollen und es auch von Herzen gerne tun wollen, ja, weil wir ja seinen Geist in uns tragen. Phobos selber kommt von dem Wort Phobomai her und das heißt flüchten. Ja, also man sieht, das ist nun ein positiver Fluchtreflex bei Gefahr. Etwa, wenn ein Löwe auf mich zurennt, dann habe ich natürlich Furcht. Und was mache ich? Ich versuche wegzulaufen. Das ist genau die Bedeutung von diesem griechischen Wort. Oder wenn mein Haus brennt. Einige Beispiele wollen wir jetzt dazu lesen und die sind sehr plastisch und zeigen den Umgang mit Furcht für uns als solche, die in Christus sind, sehr schön an. Und zwar erst einmal A, zur Furcht vor einer realen Gefahr. Dazu gehen wir nach Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, nämlich der Christus, in gleicher Weise an denselben teilgenommen, damit er, der Sohn, A, durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und B, alle die Befreite, welche durch Furcht vor dem Tod, dort steht das Wort Phobos, also die Furcht vor dem Tod, das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen oder verstrickt oder festgehalten waren. Ja, für uns gilt waren. Hier haben wir die Furcht vor einem konkreten Ereignis, nämlich dem Sterben. Wie groß ist die Sterberate des Menschen? 100%. Ja, das heißt, der nicht direkt entrückt wird aus diesem Leben, ja, der stirbt. Und deshalb ist diese Furcht bei den Menschen am verbreitetsten. Und es gibt auch viele Leute, die gehen deshalb nicht auf einen Friedhof oder meiden Beerdigungen und ähnliche Sachen oder sterbende Menschen und sowas. Das ist denen suspekt. Warum? Weil sie Angst vor dem Sterben haben. Ja. Und dass der Todesfurcht, der Todesfurcht verfallen sein, das gilt seit Golgatha nur noch für die Ungläubigen. Ja. Für uns gilt es einfach nicht mehr. Für den, der aus ihm, dem Vater in Christo Jesu ist, der in Christo Jesu eine neue Schöpfung ist, ist diese Furcht vor dem Tod nicht mehr normal, ja, sondern es ist ein unnatürlicher, ein kranker Zustand, den es umgehend abzulegen gilt. Natürlich mit Hilfe des Herrn. Ja, selber komme ich da nicht raus. Wissen wir ja, bei den Leuten, die uns umgeben, die keine Hoffnung haben, die brauchen sogar spezielle Hilfe an der Stelle. Und das gilt unabhängig, von wem oder von was diese Furcht vor dem Sterben ausgelöst oder dir und mir etwa eingeredet wird, dass wir genau diese Furcht haben müssten. Ja? Es gibt ja Leute, die reden uns ein, du musst Angst haben vor dem. Du musst das und das machen, um da rauszukommen. Ja? Und das zeigt Paulus auch unmissverständlich an der Stelle, die wir vorhin in unserem Motto eingangs gelesen haben. Römer 8, Vers 14 und 15, das lese ich nun mal, noch einmal. Denn so viele durch Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und jetzt kommt die Erklärung, was das bedeutet. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Wiederum zur Furcht zeigt natürlich auf unsere Vergangenheit, wo wir herkommen. Bevor wir in Christo waren, bevor wir eine neue Schöpfung waren. Und zu jener Zeit waren wir nach diesem Wort sogar Sklaven der Furcht. Ja? Wir hatten gar keine andere Wahl. Und so lassen wir das auch vorhin in Hebräer 2, Vers 14. Und damit gibt es auch keinen Ausweg für so jemand, ja, der in der Furcht drin lebt, ohne Christus. Und das ist aber jetzt für dich und mich vorbei. Halleluja! An der Stelle. Ja. Eins reicht gar nicht. Zu B, da möchte ich eigentlich, ja, Doch, ich lese alle drei Stellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Jede Stelle zeigt eine Facette dazu. Da geht es um die Ehrfurcht. Das ist die zweite Form, die wir aber dann nicht weiter vertiefen werden. Epheser 5, Vers 20 und 21, da geht es um die Beziehung der Gotteskinder untereinander innerhalb des Leibes Christi. Und da sagt Paulus Folgendes, das ist mir eigentlich die allerwichtigste Stelle. Epheser 5, 20 und 21. Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Ja? Das wäre der absolute Irrsinn, hier mit Angst zu übersetzen. Ja? In der Furcht vor meinem Herrn soll ich mit Bruder und Schwester, egal wie die sind, ja, soll ich ihnen mit Ehrfurcht begegnen. Ja? Und mich ihnen unterordnen, ein Stück weit. Ja? Das heißt nicht, dass ich alles machen muss, was die sagen, und auch nicht alles denken muss, was die mir vielleicht vorgeben, ja? Sondern ich soll einfach Ehre erbieten. Muss meine Frau zum Beispiel höher achten als mich selbst. So geht es nämlich weiter in Vers 22. Ja? Und so weiter. Können wir jetzt nicht dran stehen bleiben. Dann die zweite Stelle in 2. Korinther 5, Vers 10 und 11. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er wirklich durch den Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes, und jetzt heißt es im Griechischen eigentlich besser, Minderwertiges. Ja? Wenn ich also mein Leben mit minderwertigen Dingen fülle, ja, dann laufe ich irgendwo nicht ganz auf der Spur meines Herrn. Ja, wenn meine Gedanken nur auf das Irdische gerichtet sind, sagt der Paulus, das geht gar nicht. Ja? Sondern muss durch das Irdische hindurch immer nach oben blicken. Da wir nun, geht es jetzt weiter hier, die Furcht oder die Ehrfurcht des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar geworden zu sein. Der Paulus kämpft ja darum, weil die Korinther ihn zum Teil nicht als Apostel anerkannt haben. Ja. Jetzt kämpft er darum, dass den Leuten klar wird, was eigentlich ein Apostel ausmacht. Ja. Es ist nicht ein Überflieger, der über allem steht, ja, sondern der Nöte hat, der darunter bleiben muss, der Mangel leidet um Christi willen und so weiter. Und jetzt die 2. Korinther 7, Vers 1, auch im Korintherbrief wieder interessant. Ja. Da spricht Paulus in Kapitel 7, 1 davon, da wir nun die im vorausgehenden Kapitel behandelten Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selber reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir das geheiligt Sein zum Vollmaß bringen in der Furcht oder in der Ehrfurcht Gottes oder in der Ehrfurcht Gott gegenüber. Bin ich also selber gefragt, mein geheiligt Sein, wenn es befleckt wird, ja, selber wieder in Ordnung zu bringen, in der Ehrfurcht vor meinem Herrn. Wie gesagt, diesen zweiten Fall wollen wir nicht weiter behandeln. Nun, im nächsten Punkt, da frage ich nun, wie gehe ich denn mit der Furcht um? Denn dass die auftritt, ist ja völlig logisch. Das gehört ja ein Stück zu meinem irdischen Dasein. Ja? Ich habe ja Fleisch und Blut an mir und so weiter. Die Sünde ist noch in meinem Fleisch. Und wie lege ich diese Furcht ab? Das ist ja das Entscheidende. Dass die Furcht entsteht, das kann ich gar nicht hindern. Aber ich muss sie ja loswerden, weil es ein nicht normaler Zustand für mich ist, der ich in Christo bin. Wir hatten bereits in den wenigen Worten, etwa Hebräer 2, 14, zur Todesfurcht gelernt, dass die Furcht für die in Christo vorbei ist. Sie hat eigentlich zumindest keine länger andauernde Daseinsberechtigung mehr in meinem Leben. Das heißt, tritt sie bei uns auf, egal durch wen oder was ausgelöst, ob diese Furcht aus konkreten Gefahren stammt oder dass sie mir eingeredet werden, diese Gefahren, dann entspricht es einem kranken Zustand, den wir so schnell wie möglich behandeln müssen. Denn Furcht über längere Zeit lähmt den Menschen und macht ihn seelisch krank. Das kann sich bis ins Körperliche hinein auswirken. Genauso zeigt es ja auch Römer 8, Vers 15, der Empfang des Geistes der Sohnschaft an. Denn er ist nicht wiederum zur Furcht, wo ich herkomme, sondern er befreit mich von jeder Art von Furcht, weil ich eine Vater-Kind, eine Vater-Sohn-Beziehung empfangen habe. Ja. Wir nehmen jetzt noch Römer 5, Vers 1 bis 5, Galater 4, Vers 6 hinzu und dann noch das Wort von Johannes aus unserem Motto eingangs. Also Römer 5, 1 bis 5 möchte ich zuerst mal lesen. Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Gott gegenüber Frieden. Das ist der Friede, von dem der Herr Jesus in Johannes 16 auch spricht, ja, dass wir den haben, nicht erst bekommen, sondern haben, Ausgangsposition. Haben wir Gott gegenüber Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erhielten zu dieser Gnade. Das heißt, wir besitzen diesen Zugang. Ja? Das ist wie wenn ich in einem Haus bin, da habe ich Zugang durch die Haustür. Die kann mir niemand verwehren, das ist ja mein Haus. Und genauso habe ich immer den Zugang zum Vater, seit ich aus Glauben gerechtfertigt bin. Durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erhielten zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Zeiten des Drucks, wissend, dass Druck Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Erwartung. Die Erwartung aber beschämt nicht. Und jetzt kommt die Verbindung zu dem Johanneswort, das ich eingangs schon gelesen hatte. Denn was? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch uns gegebenen Heiligen Geist. Ja? Ich muss also nicht um Liebe betteln, sondern die ist da. Genauso wenig, wie ich um Geist betteln muss, weil er da ist. Genauso, wie ich nicht sagen muss, Herr, komm in mir wohnen, weil er da ist, immer da ist. Ist das nicht kostbar? Dieser Geist Gottes ist natürlich derselbe Geist wie in Römer 8, Vers 15, nämlich der Geist der Sohnschaft. Und weiter nach Galater 4, Vers 6, Galater 4, Vers 6, da steht, weil ihr aber Söhne seid, gegeben, ja, gegeben, Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater, wie in Römer 8, 15, Abba, Vater, der gleiche Zusammenhang. Nachdem wir so gestellt sind, ist logisch, was Johannes in seiner kostbaren Universalaussage ausdrückt, nämlich, in 1. Johannes 4, Vers 18 möchte ich jetzt noch einmal lesen, nach dem, was wir bisher jetzt betrachtet haben. 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zielausgerichtete Liebe, nämlich die Liebe Gottes, die in mein Herz ausgegossen ist. Was macht die? Sie treibt die Furcht aus. Denn Die Furcht hat Pein. Da steht das Wort Pein, dass die Leute erleiden, die in den Feuersee kommen, in Offenbarung 21 und 22. Dort steht das Wort Pein. Ja, so wie der reiche Mann ja, dort im Hades Pein litt, ja, während der Lazarus im anderen Teil des Scheols damals Trost erfahren hatte, im Schoß Abrahams. Die Liebe treibt also die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Und jetzt kommt weiter, der sich aber fürchtet, ist nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Und dieser Ausdruck zeigt einen Übergangszustand an. Ja? Das heißt, wenn ich mal in Furcht komme, dann darf das höchstens was ganz Temporäres, zeitlich super Begrenztes sein. Und dann muss ich wieder in der Liebe zurückkommen, die ich habe, ja? Vor dem Herrn. Ausgegossen in mein Herz. Was bedeutet das ganz konkret, praktisch für mich? Ja? Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen theoretisch, ja? Aber das hat ganz praktische Konsequenzen. Paulus versichert mir absolut durch Römer 8, Vers 15, durch Römer 5, Galater 4, was wir eben lasen, nämlich, dass Gottes Geist, das ist gleich der Geist der Sohnschaft, der mich von aller Sklaverei der Furcht wegbrachte und auch weghält. Der Geist seines Sohnes, ja Christus selber nach Römer 8, Vers 10, und damit, dass Gottes eigene Liebe in mein Herz ausgegossen ist und dass das auch so bleibt. Ja, Gott zieht nicht irgendwann seine Liebe zurück. Und Johannes versichert mir weiter, Furcht ist nicht in der Liebe. Dort, wo die Liebe ist, kann sich keine Furcht auf Dauer mehr halten. Das geht gar nicht. Ja? Sonst stimmt was nicht mit mir. Sondern er sagt, die zielausgerichtete Liebe Gottes und Christi, die treibt die Furcht aus. Und jetzt kommt der für mich wichtige Schluss. Wenn ich mich trotzdem fürchte, dann bin ich momentan nicht zum Ziel gebracht in der Liebe. Da liegt es also nicht an der Liebe, die in mein Herz ausgegossen ist, sondern dass ich nicht mehr daran glaube. Ja? Zum Ziel gebracht in der Liebe bedeutet, ja, jede aufkommende Furcht muss verschwinden. Sie hat keine dauernde Daseinsberechtigung mehr in mir. Wenn ich also irgendeiner Furcht Raum gebe, dann leide ich Pein. Zwangsweise, sagt Johannes, dann rechne ich nicht mit den mir von meinem Herrn eben gelesenen, fest zugesagten Tatsachen. Ja? Das ist doch aber eindeutig Unglaube, Ungehorsam, schlicht Zielverfehlung. Ja? Der Herr möchte nicht, dass ich in dem Zustand lebe. Der will das einfach nicht. Ja? Druck ja, enger Raum ja, aber nicht Angst. Auch nicht Furcht. Ja, versteht, was ich meine. Ich sage es mir übrigens selber. Ja, das, was ich hier bläse, das predige ich mir zuerst selber. Ja. Ich will nicht über euch runterreden. Ja. Hoffentlich hat niemand den Eindruck. Ganz besonders kritisch ist der Fall, wenn mir andere einreden, ich müsse mich fürchten vor dem und vor jenem. Je mehr Leute das sagen, dass ich mich fürchten müsse, umso fragwürdiger ist es. Heute wird von Menschen ohne Gott dazu sogar noch die Wissenschaft bemüht. Ja? Wissenschaft sagt, du musst dich da und dort fürchten. Wir sagten in der Einleitung schon, dass Satan mit seinen Helfern besonders auf dem Plan ist, mit allerlei übertriebenen Angstszenarien die Menschen in seinen Bann zu ziehen, eben um den 70. Siebener vorzubereiten. Da sind wir noch nicht drinne, ja, aber dick auf dem Weg dahin. Was macht die Angst? Sie lähmt den Menschen, sie entzieht dem Menschen das rationale, logische Denkvermögen und sie uniformiert in die falsche Richtung, nämlich in die Richtung Satans und seiner Ziele. Dorthin führt die Angst den Menschen. Natürlich unter der Zulassung Gottes, keine Frage. Denn Gott will ja damit auch was erreichen. Aber für uns, ist es nicht mehr drinne. Der Mensch im Band der Angst, der handelt dann hysterisch und auch dumm. Müssen wir eigentlich sagen. Wenn ihr mal überlegt, ja, wenn ihr in irgendeiner panischen Angst irgendwelche komischen Entscheidungen getroffen habt, dann müsst ihr nachher feststellen, Moment mal, bei klarem Verstand hätte ich das nicht gemacht. Oder? Ja, also ich kenne solche Situationen in meinem Leben, wo ich mit dem Kopf durch die Wand wollte, ja, das bringt einfach nichts. Nun, in dem nächsten Unterpunkt, da möchte ich ein Beispiel für die Folgen der Kombination aus Unglaube und Furcht mal darstellen. Unglaube und Furcht, das gehört direkt zusammen. Wir nehmen ein typisches Beispiel aus der Geschichte Israels. Muss ich mal gucken. Ja, das geht. Dass ich nicht überziehe heute Abend. Ein typisches Beispiel aus der Geschichte Israels, welches für das Volk fatale Folgen hatte. Es war das völlig unnötige Auskundschaften des Landes Kanaan in 4. Mose 13. Das kennt ihr alle aus der Sonntagsschule, die Geschichte, ja, oder aus der Jungschar oder so. Ja. Und interessant ist, und das ist mir jetzt in letzter Zeit wieder besonders zum Bewusstsein gekommen, dass der Mose in 5. Mose 1, also zu dem Zeitpunkt, als Israel wieder am Eingang des Landes stand, erst die geistlichen Hintergründe beleuchtet, die in 4. Mose 13 gar nicht beschrieben sind. Ja? Das heißt, in 4. Mose 13, da läuft eine Geschichte ab und deren Hintergründe, die werden erst in 5. Mose 1 beschrieben. Deshalb müssen wir jetzt aus der Situation so manches lesen und ich möchte euch herzlich die beiden Kapitel mitgeben als Hausaufgabe irgendwann in nächster Zeit, wenn es interessiert, 4. Mose 13 und 14 und 5. Mose 1 mal intensiv nachzulesen. Ja, also 5. Mose 1 stand Israel wieder am Jordan und jetzt erklärt der Mose, was eigentlich damals in 4. Mose 13, das war übrigens 38 Jahre vorher, ja, was da eigentlich abgelaufen ist. Paulus warnt uns nicht umsonst in 1. Korinther 10, dass Israels Erleben für uns zum Vorbild geschah, wozu, damit wir nicht den gleichen Unfug machen wie das Volk Israel während seiner Geschichte. Vor allem, dass wir nicht in denselben Unglauben fallen wie sie. Jetzt lese ich ab Vers 19 in 5. Mose 1. Wir können natürlich nicht das ganze Kapitel lesen. Das würde heute Abend zu lange gehen. Ich lese zunächst einmal die Verse 5. Mose 1, 19 bis 21. Mose erzählt hier dem ganzen Volk, das an den Toren des Landes steht, sagt er, und wir brachen auf vom Horeb. Also er geht ganz zurück bis zu der Zeit, wo sie das Gesetz empfangen haben am Horeb. Und zogen durch diese ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, des Weges nach dem Gebirge der Amoriter, so wie Yahweh, unser Gott, uns geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Und ich sprach zu euch, und jetzt wird's interessant, ihr seid gekommen bis zu dem Gebirge der Amoriter. Und jetzt steht da, dass Yahweh, unser Gott, uns gibt. Da steht nicht, dass vielleicht mal, wenn ihr euch anständig benehmt, da reinkommt. Oder wenn ihr diese oder jene Bedingung noch erfüllt. Sondern da steht einfach da, da steht ihr jetzt und das wird der Herr euch geben. Und jetzt kommt Vers 21, siehe, und das im Hebräischen bedeutet es, Vorsicht, ganz genau aufpassen, ja, siehe, steht da, erstens, Yahweh, dein Gott, hat das Land vor dich hingestellt. Zweitens, ziehe hinauf, drittens, nimm in Besitz, so wie Yahweh, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, nämlich schon vor dem Auszug, ja, hat der Mose genau dieses Ziel dem Volk gesagt gehabt. Viertens, jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Fürchte dich nicht. Und das heißt im Hebräischen, das Wort Mora kann man auch mit Erschrecken wiedergeben. Ja? Also plötzlich auftretende Furcht. Erschrick nicht und vor allem verzage nicht. Das bedeutet, Israel hat jetzt also offensichtlich Situationen vor sich, die zum Versagen bringen können, wenn ich es zulasse. Ja? Vers 21 haben wir die Verheißung, die sich für uns auf die betrachteten Stellen in Römer 5, 8, Galater 4 und Hebräer 2 und 1. Johannes 4 übertragen lassen. Was steht da? Israel stand also direkt vor dem verheißenen Land. Israel soll es jetzt in Besitz nehmen und zwar einfach reinlaufen in das Land. Nicht lange überlegen, sondern sagen, vorwärts, Marsch. Das heißt doch, die Verheißung Gottes ausleben. Ja? Ich habe eine Verheißung und jetzt sage ich, Herr, du hast mir die Verheißung gegeben, jetzt will ich anfangen, das zu leben. Auch wenn ich zweimal hinfall oder zehnmal hinfall, stehe ich wieder auf und lebe weiter die Verheißung. Sie sollen sich nicht fürchten oder erschrecken, noch verzagen. Was taten sie aber anstelle von dem? Vers 22 und 23. Und ihr tratet alle zu mir und sprachet, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie uns das Land erforschen und uns Bescheid bringen über den Weg, auf dem wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen und ich nahm aus euch 12 Männer, je einen für den Stamm. Das war doch der blanke Unglaube gegenüber Yahweh, ihrem Gott. Mose hat das sogar für gut gefunden. Ich weiß nicht, ob er es nicht bemerkt hat, ja, das ist für mich ein Rätsel. Aber er erzählt es jetzt so, ja, also war das so. Nun hatte aber der Satan den Fuß in der Tür. Ja? Und ihr wisst ja alle, was geschehen ist. Und wenn wir jetzt in 4. Mose 13 lesen, dann sieht es aber so aus, als ob Gott befohlen hätte, dass die Kundschafterei losgeht. Ja? Wir lesen nämlich dort in 4. Mose 13, Vers 1 und 2. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Ja, also nicht irgendwelche Pimpelhuber, ja, entschuldigt, wenn ich das so formuliere, sondern das mussten Männer sein, auf die Verlass ist, ja, eigentlich Vorbilder des Glaubens an die Verheißung Gottes. Die hat der Mose, da hat Gott befohlen, du sendest mir nicht irgendjemand hin, sondern Leute, auf die eigentlich Verlass ist. Ja? Und entschuldigt, wenn ich das jetzt so interpretiere, ja, nachdem Gott, natürlich hat er das vorhergesehen, ja, wenn ihr nun schon Kundschafter ausschickt, dann bestimme ich, wer dahin geht. Ja? So dürfen wir das interpretieren. Wenn jemand unter euch anderer Meinung ist, bin ich nicht böse. Ja? Das tut mir nicht weh. Und auf diese Weise kam es, dass der Mose für den Stamm Juda den Kaleb auserwählt hatte und für den Stamm Ephraim, der ja sich durch Götzendienst später hervorgetan hatte, ja, für den hat er Hosea, den Sohn Nuns, ausgesandt. Und interessanterweise hat er genau zu diesem Zeitpunkt den Namen von Hosea in Josua, nämlich Yahweh hilft, verwandt. Das heißt, das Volk hätte eigentlich an der Stelle schon verstehen müssen, Yahweh wird uns helfen. nicht die Kundschafter. Ja? Yahweh wird uns helfen. Deshalb die Namensänderung. Auch wieder meine Meinung, dürft ihr annehmen oder es lassen. Sie zogen dann aus und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Wir lesen jetzt nach der Rückkehr der Kundschafter in 5. Mose 1, 26 weiter. Und zwar die Verse 26 bis 36. Und da sagt Mose, aber ihr Volk, ihr wolltet nicht hinaufziehen und waret widerspenstig gegen den Befehl eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sprachet, weil Yahweh uns hasste, hat er uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, dass sie uns vertilgen. Welch ein Unsinn. Ja? Aber das war der Unglaube. Wohin sollen wir hinaufziehen? Und jetzt kommt das Stichwort. Unsere Brüder haben unsere Herzen verzagt gemacht. Ja? Was heißt es? Sie sind eigentlich sinnlos ausgezogen. Sie hätten ja eigentlich müssen sagen, jawohl, da müssen wir hin. Und was haben sie gesagt? Da kommen wir nie hin. Viel zu gefährlich. Ja? Indem sie sagten, ein Volk größer und höher als wir, Städte groß und befestigt bis an den Himmel und auch die Kinder Enakim haben wir dort gesehen. War das falsch? Nee, das stimmte. Aber das sollte sie gar nichts angehen. Warum? Weil Gott hat gesagt, ihr könnt im Vertrauen losmarschieren. Ich sorge dafür, dass ihr da hinkommt. Vers 29, da sprach ich zu euch, erschrecket nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Yahweh, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch streiten, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass Yahweh, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, Klammer auf, 38 Jahre, Klammer zu, bis ihr an diesen Ort kamet. Und da ist interessant, selbst die harten Fakten zählen für die in Ängsten Erstarrten nicht mehr. Ja? Also wenn jemand in Angst erstarrt ist, dann kannst du ihm erzählen, was du willst, der glaubt nichts mehr. Warum? Weil er sich selbst in eine Angstspirale hineinbegeben hat. Aber in dieser Sache glaubtet ihr nicht eurem Gott, der auf dem Wege vor euch herzog, um euch einen Ort zu erkunden, dass ihr euch lagern konnten, nachts im Feuer, dass ihr auf dem Wege sehen konntet, auf welchem ihr zuruht und tagsüber in der Wolke. Und Yahweh hörte die Stimme eurer Reden und er war zornig und schwur und sprach, wenn ein Mann unter diesen Männern diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen wird, das ich geschworen habe, euren Vätern zu geben, außer Kaleb, dem Sohne Jephunnes. Er soll es sehen. Ihm und seinen Söhnen werde ich es geben, auf welches er getreten. Darum, dass er, Yahweh, völlig nachgefolgt ist, nämlich wieder alle Gefahren, die er selber mit seinen Augen sah. Das war der Punkt. Und im Gesetz für Israel steht Folgendes, beziehungsweise vorher möchte ich noch fragen, wie war denn das Verhältnis von Angst- und Panikmachern zu denen, die auf Yahweh vertrauten? 10 zu 2, 5 zu 1. Ja? So ist es immer. Die, welche die Wahrheit sagen, sind immer in der Minderheit, und sie werden auch niedergeschrien. Ja? Beispiel Israel. Im Gesetz steht für Israel Folgendes geschrieben. Du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen, du sollst deine Hand nicht dem Gesetzlosen reichen, um ein ungerechter Zeuge zu sein. Du sollst der Menge nicht folgen zum Übeltun und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich der Menge nach neigest, das Recht zu beugen. Und in 4. Mose 13 lesen wir jetzt auszugsweise noch ab Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter die Kinder Israel ein böses Gerücht aus über das Land, das sie aufgekundschaftet hatten, und sprachen: Das Land, welches wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir die Riesen dort gesehen, die Kinder Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in selbiger Nacht. Und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und wieder Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: O, wären wir doch im Lande Ägypten gestorben! Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Und warum bringt uns Jahweh in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und unsere Weiber und unsere Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sprachen einer zum anderen: Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Genau das passiert am Ende des Zeitalters. Da setzt der Mensch ein Haupt, ja, über sich selber, mit Satans Indoktrination vorausgehend. Ja, so folgt es. Unglaube gleich Ungehorsam, daraus folgend Furcht, schaltet nüchternes Denken aus und macht hysterisch. Weil genau das ist passiert hier an der Stelle. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, sie zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn Jahweh Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und uns geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nur empöret euch nicht wider Jahweh und fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satzteil: Ihr Schirm ist von ihnen gewichen und Jahweh ist mit uns, fürchtet sie nicht. Nach Vers 10 wollten sie sogar Mose, Kaleb und all die Führer steinigen, ja, um dann nach Ägypten zurückzukehren. Welch ein Irrsinn. Ja. So weit kann Unglaube und geschürte Furcht bringen. Und das Ende vom Liede war, dass alle von 20 Jahren und darüber in der Wüste starben und dass das Volk 38 zusätzliche Jahre in der Wüste zubringen musste. Sind wir dann gleich am Ende. Es kommt nämlich noch was ganz Wichtiges. Und zwar, was aber tatsächlich in den Bewohnern des Landes bezüglich Israel vorging, bezeugt 38 Jahre später die Rahab. Und zwar den beiden Kundschaftern, die sie versteckt hatte vor der Einnahme Jerichos. Ich glaube, das ist euch auch bekannt. Müssen wir aber jetzt unbedingt noch lesen. Da geht die Frau, die sie unter Flachsstängel da verborgen hatte, zu ihnen hin, bevor sie zu Bett geht. Und sie sagt: Und ehe sich nicht niederlegten, in Josua 2, Vers 8 bis 11. Josua 2, 8 bis 11. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern. Das haut uns eigentlich um, was die Frau sagt. Ich weiß, dass Jahweh euch das Land gegeben hat. War die schon drin? Nee. Und die Frau bekennt als Heidin, ja, euch hat das Jahwe das Land bereits gegeben. Das ist doch umwerfend, oder? Und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogen und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, die ihr verbannt hat. Wie lange war das her, der Auszug? 40 Jahre. Und es hat immer noch diese Wirkung gehabt bei den Bewohnern des Landes. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Glaubt ihr nicht, dass die Leute, die beiden hoffentlich, ja, wünsche ich mir, dass die beschämt waren über dieses Zeugnis? Und alle, die dies nachher auch gehört haben aus dem Mund dieser beiden, weil die hat ja wirklich, die beiden wurden ja wirklich ausgesandt. Ja? Nicht so wie 4. Mose 13, sondern es war echt eine Kundschafter-Sache, die angeordnet war. Über das Ergebnis des Kundschafter-Unfugs brauchen wir, glaube ich, wenige Worte mehr verlieren. Ich lasse das jetzt einfach sein. Auf jeden Fall wäre Israel 38 Jahre früher ins Land gekommen. Ja? Und hätte einen Haufen Herzeleid und Jammer und Elend und Tod, ja, und Sterben erspart werden können, oder? Jetzt kommt aber das eigentlich Wesentliche. Und Geschwister, ich wünsche mir, dass ihr womöglich alles vergesst, was ich bisher gesagt habe. Ja, ich wünsche es natürlich nicht wirklich. Aber das, was ich jetzt euch mitgeben möchte, das ist die Lösung. Ja, die kann ich jeden Tag praktizieren. Wie komme ich nämlich aus einer Furchtattacke raus? Ja, dass die auftritt, das weiß jeder von uns. Und ich brauche niemand sagen, das ist ja nicht real, was ihr da an Ängsten habt. Das wäre ja Unsinn. Wie komme ich also aus einer Furchtattacke raus? Fassen wir anhand der betrachteten Schriftworte zusammen, ergibt sich Folgendes. Das ist eine Wiederholung jetzt von dem, was ich eingangs schon sagte. Für Söhne Gottes, also für die in Christo Jesus sind, die in Christo eine neue Schöpfung sind, ist Furcht oder sich fürchten ein unnatürlicher Kranker und daher nur für kurze Zeit zulässiger Übergangszustand. Ja? Übergangszustand. Und zwar unabhängig, vor was man sich fürchtet. Paulus und Johannes haben ihre Aussagen zur Furcht in den betrachteten Stellen offensichtlich ganz bewusst allgemein formuliert. Und daraus folgt der eingangs schon genannte einfache Merksatz, nämlich dass Furcht mit Gottvertrauen, also mit dem in Christo Jesus sein, absolut unvereinbar ist. Entweder man hat Furcht oder Gottvertrauen. Beides gleichzeitig geht nicht. Übrig bleibt die praktische Frage, was mache ich aber, wenn in mir Furcht entsteht? Ungeachtet, ob sie A, einer realen Gefahr entspringt oder B, mir von außen eingeredet wird oder dass ich mir selbst Furcht einrede oder mir selber Angst mache. Das kann ich ja auch. Ja. Nun, aus den bisher betrachteten Folgen gibt es einen ganz kostbaren Ausweg. Und er sieht so aus. Ich formuliere das ganz bewusst, um mich selber zu ermahnen in der Ich-Form. Ja. Ich gehe vor meinen Gott und Vater und schütte ihm mein Herz aus. Und zwar ganz. Das mache ich dann wie im Psalm 102, da heißt es, Gebet eines Elenden, wenn er sein Herz vor wem ausschüttet? Vor Jahwe. Das ist die Überschrift zu Psalm 102. Das mache ich. Und was mache ich dann? Ich bekenne ihm meine unnötige Furcht und dass ich dadurch Misstrauen gegenüber seinen klaren Zusagen hege. Dass ich mich fürchte, obwohl Christus in mir ist und ich mich vor nichts und niemanden fürchten muss. Ich kann das, aber ich muss es nicht. Ja? Ich danke ihm, dass er mein Leben mit allem, was mir begegnet, völlig in seiner Hand hat. Das gehört dazu. Alle eure Anliegen vor Gott kund werden lassen, mit was? Mit Danksagung. Ja? Philipper 4, das Konzept dort. Ich danke ihm, dass er mein Leben mit allem, was mir begegnet, völlig in seiner Hand hat. Und dass er alles bereits vor Grundlegung des Kosmos eingeplant hat. An dem daue ich auch schon lange rum. Das nicht zu predigen nur, sondern selber anzuwenden. Ja? Alles, was reinkommt, hat er eingeplant. Und ich danke ihm weiter, dass er alles, was er irgend mir begegnen lässt, so wendet, dass es mir zum Guten mitwirkt und zu seiner Verherrlichung dient. Ob ich krank werde oder nicht, ja, ob ich gesund bleibe oder nicht, irgendwas passiert, was ich nicht vorhersehe, völlig wurscht. Ja. Er wird das so wenden, dass Gutes für mich rauskommt und erst recht Verherrlichung für ihn. Das ist ja das Entscheidende. Ja? Und jetzt kommt der Punkt. Ja? Und das muss ich vielleicht 2 oder 5 oder 10 Mal am Tag tun. Ja? Immer dann, wenn mich die Furcht überfällt. Ja? Wenn sie aufkommt, dann muss ich so handeln. Lass ich die Furcht in meiner Seele arbeiten. Ja? Wo bringt sie mich dann hin? An den Rand. Ja. Sofort, wann die Furcht auftritt, muss ich, entschuldigt, wenn ich das so als Rezept, ja, wir kennen ja keine Rezepte eigentlich, aber ich möchte es mal als geistliche Grundordnung nennen, ja, so vorzugehen. Was muss dann passieren? Die Angst muss weichen. Die hat keine Chance mehr, ja. Wenn ich mich auf meinen Herrn zurückziehe, ja, dann stehe ich auf dem Felsen und ich sink nicht mehr in den Wellen unter wie der Petrus, als er aus dem Boot geht, ja, und dann die ersten Schritte im Glauben tut und plötzlich sieht er wohin? Auf den Wind und auf die Wellen. Und was passiert dann? Er sagt ab. Was hätte er tun können? Auf den Herrn blicken. Das hat er ja vorher auch gemacht, ja. Was passiert dann, wenn die Angst weicht? Dann entsteht die Verheißung in Philipper 4, aus der Stelle, die ich vorher nicht gelesen habe, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ja? Manchmal entsteht ja die Furcht dadurch, dass ich mit meinem Verstand in mir selber Furcht und Angst Dinge aufbaue, ja? Mit meinem irdischen Verstand. Und da ist ja nicht alles falsch. Ja, es gibt ja berechtigte Furcht. Aber die darf trotzdem nicht sein. Was passiert? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz und mein Denken bewahren in Christo Jesu. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, du weißt, dass alles, was ich jetzt gepredigt habe, viel leichter gepredigt ist, als selber getan. Und bitte dich, vergib, wo ich nicht nach diesem geistlichen Prinzip gehandelt habe. Möchte ich bitten, dass du mich dahin bringst, dass ich sofort, wenn solche Dinge auftreten, genau das tue, was ich jetzt selber gesagt habe. Und du möchtest es meinen Geschwistern, ja, deiner ganzen Gemeinde schenken, dass wir nicht in den Ängsten, die uns vom Satan eingetrichtert werden, untergehen, sondern dass wir uns auf die sicheren Verheißungen zurückziehen, die du uns in Hülle und Fülle gegeben hast, von denen wir heute Abend nur einen ganz winzigen Ausschnitt gelesen haben, sodass wir nicht wie Israel enden, immer wieder, und in Angst und Trostlosigkeit versinken. Dazu möchtest du Gnade geben. Und du wirst es auch tun, Herr. Hab Dank, dass wir solche Verheißungen haben. Gesegnet seist du, o Gott und Vater. Amen.